weitere Serie und alle sagen, oh, schade, Kinder. Ich hoffe, ihr seid gesegnet und habt Dinge erlebt. Nicht nur das, sondern ich bete wirklich, dass das euer Leben verändert. Weil ich bin wirklich total stolz. Ich habe mir sagen lassen, dass einige haben praktiziert und wirklich das als ihr persönliches Zeugnis erlebt und so weiter und so fort. Und ich bin stolz auf euch. Vielen Dank für euer Mitmachen und euer Hingabe zu Gott und zu seinem Reich. Und das ist klasse. Ich möchte euch dafür danken. So, das Thema lautet hier die Prinzipien der Multiplikation. Ja, und das ist doch schön, also wenn man Multiplikation ist. Das ist aber so. Ich bin gerade hier mit unserer Tochter, die Anna, lernt gerade jetzt Bruchrechnung und so weiter und so fort und alles Mögliche. Und es gibt ja alles Mögliche, ne? Und dann mit Klammern und so weiter. Mathe ist auch nicht unbedingt mein. Und es gibt Addition, ne? Und Subtraktion und Division, das wäre schlecht. Wenn es um Ressourcen geht, dann Division ist schlecht. Das Beste ist immer Multiplikation. Dass Gott nicht nur addiert, sondern multipliziert. Und ich glaube, ihr seid auch nicht dagegen, wenn Gott eure Ressourcen multipliziert, oder? Aber das ist ja ein bisschen schwach hier. Aber es geht ja nicht um Gier, ne? Wir haben ja schon gehört. Deswegen können wir dann wirklich entspannt darüber sprechen, weil wir sind nicht fixiert auf das, sondern wirklich um das Reich Gottes. So, weil wir uns, ja, das Herz, es geht um das Herz, dass Gott unser Herz verändert. Wenn wir über Ressourcen sprechen, sind wir nicht diese Prosperity Gospel, ja, so diese Prosperity, die name it and claim it, gesagt, so Wohlstandsevangelium, wir proklamieren, dass wir einen riesen Porsche haben vor der Garage und so, und darum geht es nicht, sondern wirklich, es geht um das Reich Gottes. Und deswegen, wenn wir über Ressourcen sprechen, wollen wir wirklich sehen, dass das multipliziert, um Segen zu sein. Für Gott selber und für Mitmenschen um uns herum. Amen. Herr, wir segnen dein Wort, sprich zu uns. Danke, dass wir hier versammeln dürfen und zu deinen Füßen sitzen, Herr. Heiliger Geist, führe uns in aller Wahrheit. Wir wollen lernen heute Morgen in Jesu Namen. Amen. Lukas Kapitel 9, Vers 12 bis 17. Der Tag aber begann sich zu neigen, und die 12 traten herbei und sprachen zu ihm, entlasst die Volksmenge, dass sie die Dörfer ringsum und auf die Höfe gehen und Herberge und Speise finden. Denn hier sind wir an einem öden Ort. Vers 13. Jetzt, ja. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass wir hingingen und dieses ganze Volk Speise kauften. Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach zu seinen Jüngern, lass sie sich in Gruppen zu je 50 lagern. Und sie taten so und ließen alle sich lagern. Er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Letzter Vers. Und sie aßen und wurden alle gesättigt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig geblieben war. 12 Hahnkörbe voll. Voll, ne? Nicht halb voll, sondern voll. Und manchmal ist es interessant, wenn man so beobachtet, und warum 12 Körbe, ne? Wisst ihr warum? 12 Jünger, ne? Jeder hat ein Doggybag. So Vespa nach Hause mitnehmen, zu Frauen und Kinder. Spaß beiseite. So, es hieß, das ist ja das, viele Christen denken, das ist ja die Speise von 5000. Stimmt nicht ganz, ne? Weil es steht nicht 5000 Menschen, sondern wir müssen verstehen, wie damals diese Tradition der jüdische Art und Weise, wie sie damals Volksmengen zählen. die jüdische Tradition damals, die Art und Weise, wie sie damals Menschen zählen, sie zählen die Familienoberhäupter, die Haushalte. So, es ist nicht 5000 Menschen, sondern 5000 Familien. Ja, 5000 Familien. Also im Wesentlichen sind mehr als 5000. Es könnte 15, 20, 25.000 Menschen vielleicht. Parallelstelle, Matthäus Kapitel 14, Vers 21, hier lesen wir, die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer oder Frauen und Kinder. Aha. So. Wenn wir die Familien wie deutsche Durchschnittsfamilie, jeweils 1,5 Kinder oder 2 Kinder, wir rechnen 2 Kinder, was aber nicht zu den jüdischen Familie gehört. Weil ich habe heute Morgen noch mal angeguckt, wie viel Geschwister hat unser Herr Jesus. Wisst ihr das? Matthäus Kapitel 14, liest mal in eurer Bibel. Matthäus Kapitel 13 am Ende. Ich sage, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Sind nicht seine Brüder? Er hat 4 Brüder. Jakobus, Josef, Simon und Judas. 4 Brüder, Halbbrüder. Sind nicht alle seine Schwestern, Plural, mindestens 2, ich glaube eher 3. So, Maria und Josef hat noch 7 Kinder nach Jesus. So, 8. Und wenn wir 5000 Familien, 2 Kinder, sind wir schon bei 20.000. Ja, 4-köpfige Familie mal 5000. Höchstwahrscheinlich hier reden wir von 25.000 Menschen, 30.000 Menschen, die sich versammeln, um Jesus anzuhören. Theologen sagen, das ist die größte Volksversammlung, die Jesus hatte. Ne? So. Das ist schon eine riesen Volksmenge. Und das ist ja eine Geschichte, die wir kennen. Schon mal gelesen, vielleicht sogar von Kindesstunde an. Haben wir schon gehört. Ne? Aber der beste Weg ist, wenn wir uns heute Morgen uns vorstellen, wie es damals wirklich passiert ist. Und zwar, wir begeben uns in ihre Schuhe. Sagen wir mal so, wir sind hier die Volksmenge und du bist Teil von der Jünger. Okay? Und wir versammeln uns hier zum Gottesdienst und Jesus predigte und predigte und predigte und predigte. Stell dir mal vor, ja, jetzt ist schon 10 Uhr und dann 11 Uhr. Und dann ist immer noch nicht fertig. Und dann kommt der zweite Gottesdienst noch dazu. 11 Uhr, 12 Uhr, alle haben Hunger. Der ist immer noch weiter. Der hat wirklich alle Serie in einem durchgezogen. Und dann 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, ist immer noch nicht fertig. Also ich übertreibe ja nicht. Ne? Da steht ja was? Vers 12. Der Tag aber begann sich zu neigen. Jesus, ohne Rücksicht auf Verluste, hat das Zeug gepredigt bis zum, ja, die Jünger, wir sind ja die Jünger, ne? Wir versuchen ja jetzt in ihre, die sind schon richtig unruhig, die Jungs hier. Und Petrus sagt vielleicht sogar, ey, wenn ich jetzt nicht mehr zu essen kriege, ich sterbe jetzt sofort an diesem Ort. Ja, das war ja ein öder Ort, das war dann wirklich so lustig hier. Ihr dürft jetzt unbedingt lachen, ne? Das ist wirklich eine lustige Geschichte. Ja, und dann, sie versuchen dann hier, wie können wir Jesus stoppen? Weil, wir haben alle Hunger und dann habe ich dann gesagt, ich habe eine Idee. Jesus kümmert sich ja wirklich um Menschen. Es geht uns um Menschen. Deswegen, wir gehen jetzt zu ihm und sagen, die Leute haben Hunger. Gute Idee. Ne? Und deswegen kamen dann die 12 und störten dann den Gottesdienst. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, gesagt, ich muss kurz hier mit dem Chef besprechen. Ja. Und dann, Herr, die Predigt sind super. Wow, Mann, ist ja wirklich klasse, dass du die ganze Serie jetzt in einem Predigt durchgezogen hast. Wir können hier bis die Nacht bleiben, also wir sind gut. Aber die Menschen haben Hunger. Es ist schon spät jetzt, ne? McDonald's ist schon zu. Also McDonald's dürfen ja nicht, das ist ja nicht koscher, ne? Aber ich verstehe, was sie meinen. Ich sag, die Läden sind zu. Wir sind hier an einem öden Ort. Komm doch lieber zum Abschluss. Ja? Schick die Leute nach Hause. Die sind fertig, die haben Hunger. Und was sagt Jesus zu ihnen? Vers 13, ne? Er aber sprach zu ihnen, ach so, ihr kümmert euch wirklich um die Menschen, ja? Es geht euch um Menschen. Gebt ihr ihnen zu essen? Was? What? Ja, wie bitte? Ich habe vorhin nur einen kleinen Junge da mit ihrem Vesperbox geklaut. Ja. Das sind ja doppelte Vesper, ne? Merkt ihr, ne? 5 Brote, 2 Fische, eigentlich, ja, doppelte Vesper plus ein extra Brötchen. Die 5. Brötchen. Das ist alles, was wir haben. Und Jesus sagt, super, alles gut. Dann lagern sie zu je 50 und geht schon. Siehst du nicht die Volksmenge? Mindestens 25.000. Wir reden ja nicht von 5.000. 25.000, 30.000. Und dann, jetzt müssen wir sie alle zur Gruppe von 50 lagern, so ungefähr, ne? Oder sitzen. Jetzt versuch doch mal wirklich in die Schuhe der Jünger. Ja, wir reden ja so manchmal so salopp, ne? Mal in ihre Lage zu versetzen, gesagt. Wie wär's denn, wenn Jesus das zu dir sagen würde, gibst du ihnen zu essen? Und dann siehst du die Volksmenge. So, wie würde es, ja? Versteht ihr? Es macht alles keinen Sinn. Leute, Zehnten geben macht keinen Sinn. Oder? Ich so, wie kann man, wir haben sowieso nicht in Anführungszeichen viel genug, menschlich gesehen. Und jetzt gibst du sogar noch dein 10% weg? Es macht keinen Sinn, aber es funktioniert. Stimmt's? Es funktioniert. Weil Gott das gesagt hat. Und hier genau das haben sie dann gesagt, okay, 25.000, 30.000, jetzt sollen sie jetzt zu 50 lagern. Okay. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Menschen gearbeitet hast. Die Menschen tun das nicht, was du sagst. Ja, wenn du sagst, hey, lagert, okay, ja, alle jetzt zu 50 bitte lagern. Warum zu 50? Warum nicht 15? Warum nicht 20? Ich will mit meiner Familie, ich möchte mit meinen Freunden. Ja, wenn jetzt zum Beispiel bei uns wäre, ja, du sagst, ich bin aber vegan. Ich habe Fischallergie oder was weiß ich. Versteht, was ich meine? Das ist so kompliziert. Ihr wisst dann wirklich, was für ein Stress jetzt für die Jungs. So. Und dann haben sie dann geschafft, irgendwie dann die Volksmenge hier zu 50 zu lagern. Vielleicht haben die Jünger jetzt so fantasiert und irgendwie Vorstellungen, wie Jesus das jetzt wohl machen würde. Weil sie haben ja schon mal im Alten Testament irgendwo gelesen, dass doch der Prophet Elisa eine Volksmenge auch mal gespeist hat. Kennt ihr das? Lest mal 2. Könige, Kapitel 4. 2. Könige, Kapitel 4. Als sie dann vorbereitet haben, ich habe halt so gelesen, okay, und dann lesen wir die, aber ein Mann von Baal Shalisha kam und brachte dem Mann Gottes, dieser erste Satz hat mich so umgehauen, weil das haben wir ja schon gesprochen. Was haben die das gebracht? Erstlings Brote. Das hat mich so gehauen, bam, wo ich dachte, Ja, das ist es. Ich habe immer gelesen, aber jetzt, er brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrote, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Sack. Er aber sagte, gibt es den Leuten, dass sie essen. Nächster Vers. Und sein Diener sprach, wie kann ich das 100 Männern vorsetzen? Er aber sprach, das genau, Wiederholung, genau das gleiche wie vorher, gibt es den Leuten, dass sie essen. Jetzt die Begründung, denn, so spricht der Herr, man wird essen und es wird übrig bleiben. Und er legte es ihnen vor und sie aßen und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Im Alten Testament gibt es schon. Aber für mich war dieses Schlüsselwort war der Erstlingsbrote. Man gibt dem Erstlingsbrote und 20, ja, und darüber hinaus 20 Gästebrote. Und hier kommt dann auch im Alten Testament schon das Prinzip der Multiplikation. Ist nicht nur Neues Testament, sondern auch Altes Testament. Altes Testament, Neues Testament, es funktioniert. So, Petrus dachte, okay, das wird dann so funktionieren. Der Herr wird schon irgendwie drüber beten und dann schwuppdiwupp das Ding dann vermehrt, so, ne? Aber das passiert ja nicht so, ja? Das passiert nicht so, wie sie dachten. Oder wie wir vielleicht denken, dass das so vermehrt. Schau mal genau, was passiert. Vers 16. Er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. So, ich muss jetzt verstehen, was passiert. Es hat sich nicht vermehrt, als Jesus das gebetet hat. Oder? Steht da? Nein. Jesus betete, segnete und brachte es. Es vermehrt nicht da. Nicht dort. Und das ist das, was viele denken. Ich glaube, was die Jünger denken. Dass jetzt die Wunder vor ihren Augen passieren. Und deswegen, als Jesus vielleicht, ich meine, wir nehmen immer Petrus, weil Petrus ist mal so ein kerniger Typ, so. Und Jesus, nachdem er gesegnet hat und es gebrochen hat und das in den Händen von Jüngern und auch bei Petrus dann hier in die Hand gegeben. Petrus nahm das und guckt ungläubig an. Willst du nicht weiter beten? Und Jesus sagt, Petrus, es ist gesegnet. Willst du nicht länger beten hier? Nein, Petrus, es ist gesegnet. So, ihr merkt, ich sage, versetzt mal jetzt in die Lage der Jünger, jetzt gesagt, sie müssen mit diesen kleinen, ja, gesagt, es wird ja weniger. Und das ist ja gesagt, dass dieses Prinzip, du denkst, gesagt, am Anfang ist weniger, was du Gott gegeben hast, ist plötzlich das, was du hast, ja weniger. Und genauso jetzt, was die Jünger dann jetzt in ihren Händen halten, sind ja weniger, weil jetzt wurde gebrochen. Und stell dir mal vor, jetzt Petrus geht zu der ersten Gruppe, ja. Er sagt dann, nimm bitte, aber nicht zu viel. Oder? Was willst du denn sagen sonst? Nimm Ganze? Nein. Ja? Nimm ein bisschen. Und bei Gottfried dann gesagt, was ist los mit dir? Ich sage viel, nicht so viel. Mensch. Ja? Und jetzt, der Papa, jetzt kommt bei Jürgen an. Ist nur ein kleiner Krumm. Schweiß gebadet. Der arme Petrus. Und plötzlich vor ihren Augen vermehrt sich. Und das ist ja der Satz, was wir unbedingt merken wollen. Das Wunder geschah nicht in den Händen des Meisters. Es geschieht wo? In den Händen der Jünger. Das ist, was der Hammer ist. Der Wunder passiert nicht in den Händen von Jesus. Gott hat es gesegnet. Er hat gedankt und hat gebetet und dann hat es gebrochen und dann hat er das ausgehändigt und das Wunder geschieht in den Händen der Jünger. Das hat mich so begeistert, gesagt, wow. Und das ist für uns wichtig zu verstehen. Du hast Brote, in Anführungsstrichen, und Fische in deinen Händen. Stimmt's? So, das ist eine Analogie hier. Du hast etwas, wenn es gesegnet ist, es kann sich vermehren. Und wir wollen jetzt heute Morgen zwei Prinzipien lernen. Ja? Es wächst nicht, als es gesegnet wurde, aber das hat das Potenzial, sich zu vermehren. Deswegen wollen wir jetzt diese zwei Prinzipien, die sehr, sehr, sehr wichtig sind, lernen. Erstens, es muss gesegnet werden, bevor es vermehren kann. Es muss gesegnet werden, bevor es vermehren kann. So, wenn du den ersten Teil, ja, jetzt die Jünger hier, diesen ersten Teil Jesus gibst, und er hat das gesegnet, und das umgekehrt ist ja auch so, wenn du Jesus nicht gibst, ist das nicht gesegnet, stimmt's? Das ist eigentlich ganz logisch. Deswegen gesagt, hey, wenn du deinen ersten Teil Jesus gibst, ist es gesegnet. Und wir haben ja gelernt, gesagt, hey, dieser Erstling, den du Jesus gibst, hat die Kraft, den Rest zu segnen. Stimmt's? Deswegen, wir haben gesagt, hey, dieser erste Teil bringst du in das Haus Gottes. So, ich möchte nicht länger da wiederholen, weil ihr kennt jetzt. Und es geht nicht irgendwo hin, es geht nicht dahin, es ist nicht plötzlich designiert, sondern du bringst es in das Haus des Herrn. Du kannst es nicht bestimmen, wohin und wann auch immer. Geht nicht. Ja? Weil es dir nicht gehört, du kannst nicht geben, was dir nicht gehört. Deswegen gesagt, weil es gibt immer Menschen, die sagen, ja, ich möchte dann geben, wenn das dafür und dafür ist. Gesagt, nein, Zehnten kannst du nicht bestimmen. Zehnten bringst du in das Haus Gottes, Punkt, fertig. Das ist ja das Problem, weil wir wollen ja immer noch kontrollieren, wie das Geld ist. Was nicht bedeutet, dass wir ja nicht transparent sind, aber ihr versteht, was ich meine. Das ist Gottes, es gehört Gott. So. Hebräer 7 haben wir ja gesagt, Jesus empfängt deinen Zehnten, das ist es, der auferstandene Herr, gesagt, das ist, weil Zehnten ist auch ein Zeugnis für die Auferstehung, dass wenn du auf dieser Erde deinen Zehnten gibst, Jesus im Himmel empfängt deinen Zehnten, haben wir ja schon gesagt, Hebräer Kapitel 7. So, wie die Jünger diese 5 Brote und 2 Fische in die Hände von Jesus gegeben und Jesus selbst es segnete, und gab das ihnen zurück. Und so ist das, was Jesus auch in deinen Händen wieder zurückgibt. Ist zwar vielleicht in deinen Augen am Anfang so weniger, ja, weil, du sagst, die 10% ist ja weg. Aber die 90 ist jetzt gesegnet und hat das Potenzial zu vermehren. Punkt Nummer 2. Es muss weggegeben werden, bevor es sich vermehren kann. Ja? Stell dir mal vor, ich sage, Jesus hat ja gesegnet, Jesus hat das in den Händen und gebrochen und in den Händen von Petrus gegeben. Und Petrus hätte das auch essen können. Oder? Aber wird niemals vermehrt, wenn er das für sich behält. Aber es ist bereits gesegnet. Und deswegen gesagt, hey, viele Menschen sehen das nicht, dass die Art und Weise, wie das jetzt vermehrt werden kann, ist, nachdem sie ihre Zehnten gegeben, diese 90% hat das Potenzial, sich zu vermehren, wenn wir darüber hinaus weggeben, weil das gesegnet ist. Ich meine nicht jetzt weggeben, einfach so Geld aus dem Fenster schmeißen, das meine ich nicht. sondern schon geführt und geleitet. Und wir wollen ja wirklich Männer und Frauen, die von Gott, Gottes Geist geleitet sind, oder? Ja, nicht einfach dumm Dinge machen, so hat Gott uns auch nicht, sondern die vom Geist Gottes geleitet sind oder geführt sind, sind Söhne Gottes. Gott möchte uns zur Reife führen, dass du die Stimme des Heiligen Geistes hörst, wie er dich leitet mit deinen Finanzen. Auch hier, ich sag, du gibst, weil Gott dich sagt, nicht weil irgendjemand. Weil sehr oft auch im Punkto Finanzen geschieht so eine gewisse Manipulation. Ne? Mensch manipuliert, sagt dies und das. Ich sage, hey, ich möchte, dass du lernst, auf den Heiligen Geist zu hören und deine Finanzen dann dahin geben, wie der Heilige Geist dich leitet und führt, weil dann ist wirklich Segen da, weil das gesegnet ist. Wenn du dein Zehnten gegeben hast, die 90%, die du hast, hat die Power, weil es gesegnet ist, sich zu vermehren, damit du darüber hinaus gibst, haben wir ja schon gesagt, Zehnten, Opfer und extravagantes Opfer. So, deswegen, ich sag, bringe deine Finanzen in Ordnung, damit Gott es segnen kann. Weil Gott handelt nicht außerhalb seines Wesens. Gott kann Unordnung nicht segnen. Stimmt's? Er kann nicht. Weil er möchte deswegen uns helfen, dass wir Dinge in Ordnung bringen. So dass wir, wenn der Heilige Geist lagert, alles was Tohu Wabohu, das ist ja das Prinzip, ne? Ihr lernt schon, es ist das Prinzip in der Bibel. Der Heilige Geist, wie sagen wir das, brütete über Tohu Wabohu, über Chaos und bringt Dinge in Ordnung. Deswegen sagen, hey, mit der Hilfe des Heiligen Geistes möchte er, dass du auch deine Finanzen in Ordnung bringst. Wenn der Heilige Geist drauf kommt, aus diesem Chaos wird Ordnung kommen, damit es gesegnet werden kann. Stimmt's? So ist es. Deswegen, hey, drei Dinge, wie wir dann Dinge in Ordnung bringen können, finanzmäßig. Erstens, raus aus den Schulden. Kauf nicht auf Pump, würde ich mal so empfehlen. Ja, ich sag, das ist natürlich unterschiedliche, wie soll ich sagen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Überzeugungen, ja. Da möchte ich nicht jetzt überstülpen und sagen, wie du es machen kannst, weil jeder handelt anders. Aber ich möchte dich ermutigen, raus aus den Schulden so schnell wie kann, wie es geht. Klar, es gibt Dinge, die du zum Beispiel Hypothek für ein Haus geht nicht anders, dass du dann hier einen Kredit aufnehmen musst, ne? Das ist klar. Aber handelt so, dass du so schnell wie möglich raus aus den Schulden, weil das ist wirklich gut. Investiere das in eine wertsteigende Gegenstand und nicht abnehmende. Ja, dass man schnell, ja, das Auto zum Beispiel, wenn du neu kaufst, nachdem du raus aus dem Autohaus, ist schon viel Wert verloren. Das wäre schade. Oder? Das ist so. Aber wie gesagt, wie kann man wirklich klug das Handeln mit dem? Zweitens, wisse oder erkenne, dass Gott deine Quelle ist. Weil man kann mit Finanzen, wie gesagt, versuchen, andere zu manipulieren. Das ist nicht, weil Manipulation ist ja auch wie Zauberei. Ne? Das liegt kein Segen. Erkenne, dass Gott deine Quelle ist. Und fertig. Gott wird schon drum kümmern. Und dann, letztens, gib. Vielleicht sagst du, ich gebe doch schon, ja, ich gebe meinen Zehnten. Zehnten geben ist nicht geben, ist zurückgeben, was dir nicht gehört. Und deswegen sage ich, jetzt fragst du vielleicht, okay, woher soll ich wissen, wann ich geben soll, wie viel ich geben soll und wem ich geben soll. Und hier ist mein Gebet gesagt, hey, Gott wird dir sagen, Gott wird es zeigen. Ich möchte, dass wir lernen, wirklich so wachsen, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, weil er wird uns sagen, meine Schafe hören meine Stimme. Deswegen musst du zur Reife kommen, ja. Das steht nicht meine Lämmer. Ja, Baby, sondern meine Schafe. Weil Schafe hört erstmal das Blöcken von der Mutter. Aber Jesus hat nie gesagt, Lämmer, meine Lämmer hören meine Stimme, sondern meine Schafe hören meine Stimme. Er möchte, dass du zur Reife kommst. Lernen, die Stimme des Hirten zu hören. So, wollen wir wirklich als Gospelhaus Leute, die sagen, hey, wir sind Männer und Frauen, die reif sind. Wir hören, was der Heilige Geist uns sagt und handelt auch. Ja? Deswegen sagen, hey, das beste Teil von dieser ganzen Serie ist nicht, damit wir mehr Geld haben, damit wir dies und das, ja, so diese Wohlstandgeschichte, preis dem Herrn, ist auch, wir sind dankbar, wenn Gott uns damit segnen möchte. Halleluja. Aber das Beste ist, dass wir wirklich ein Leben führen, das gesegnet ist, das voller Segen ist. Also, mir ist lieber, dass meine Familie und ich habe eine gesegnete Ehe, als mein Bankkonto, irgendwas. Versteht ihr, was ich meine? Dass deine Ehe, dass die Ehe der Gemeinde, in der Gemeinde so gebläst ist, so gesegnet ist, dass, boah, dass ihr so verliebt zueinander als Ehepaar, dass die Ehe so stark ist, dass die Familie so stark ist, die Familie so gesegnet ist und nicht zerrissen ist. Das ist, wofür ich bete für die Gemeinde. Dass die Ehen, die Familien wirklich ein Leben voller Segen erleben. Das ist viel mehr wert als weltliche Dinge. Stimmt's? Dass unser Leben so gesegnet ist, dass wir so ein Segen für Gott und ein Segen für sein Volk. Und das ist mein Herz und bete dafür. Dass wir nicht beherrscht sind von Materialismus, sondern wirklich, dass wir geführt und geleitet von Gott. Lass uns beten. Was sagt der Heilige Geist zu dir heute Morgen? Durch diese Botschaft. Gott segnet deine Finanzen. Es ist gesegnet. Und hat das Potenzial und Power zu vermehren, damit du wirklich ein Segen sein kannst. Gott möchte dich segnen, wirklich. Dass du ein gesegnetes Leben hast. Ein Leben voller Segen. Deine Familie ist gesegnete Familie, deine Ehe ist eine gesegnete Ehe. Und so bete ich, Vater, dass du jetzt dein Volk segnest. Die Ehen der Gemeinde hier segnen, dass wir so eine starke Ehe, Gott. Die hier sind, die momentan nicht hier sind, Herr, die jetzt vielleicht auch online oder später online anschauen, Vater, ich bete wirklich für Segen. Familie ist so gesegnet, alles in ihrem Leben so gesegnet, weil sie das Prinzipien danach leben. Danke, Herr, für Heilung, Wiederherstellung, alles, Herr, weil ihr Leben so gesegnet ist. Danke, dass du es vermehrst, dass du segnest, sodass sie wirklich ein Segen sein können. Auch Material, ja, auch finanzenmäßig, damit sie andere segnen können. Wie sie geleitet und geführt, ja, zur Reife kommen, deine Stimme hören. Dafür möchte ich jeden segnen, Herr. Ja. Und danke für deine Segnungen jetzt auch. Wenn ihr mögt, steht auch, wir möchten euch segnen in die neue Woche. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. So, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich. Sei gnädig mit dir. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir sein Shalom, sein Frieden. Danke, Herr, für dein Shalom, der uns begleitet in diese neue Woche. Und danke, Herr, dass du ihre 5 Brote und 2 Fische segnest. Und dass du sprichst, Herr, und so, dass es wirklich vermehrt werden kann. Zur Ehre deines Namens. In Jesu Namen. Amen. 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 So, in diesem Sinne, sei gesegnet.